Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Mit den Taliban reden wir nicht, so hieß es bisher. Doch offenbar hat es trotzdem Kontakte gegeben. Denn heute Morgen sind 28 verurteilte Straftäter aus Deutschland nach Afghanistan abgeschoben worden. Fragen dazu gleich an den Afghanistan-Experten Konrad Schetter. In Solingen haben die Menschen am Abend der Toten und Verletzten des Messerangriffs gedacht. Der verhaftete Verdächtige ist ein Asylbewerber, der eigentlich nicht mehr hier sein sollte. Der Landtag will nun die Verantwortlichkeiten bei Abschiebungen klären. Israel stimmt einer Feuerpause im Gazakrieg zu, um Kinder gegen Polio impfen zu können. Und die britische Regierung hat Pläne, das Rauchen im Freien zu verbieten. Offenbar unter dem Eindruck des Anschlags von Solingen will die Bundesregierung die Asylregeln ändern. Und demnach sollen Bewerber, die bereits in einem anderen EU-Land ihren Antrag gestellt haben, hier bei uns keine Sozialleistungen mehr erhalten. Auch in der Frage von Abschiebungen hat sich die Linie offenbar verändert. Bislang hat es Deutschland immer abgelehnt, Menschen nach Syrien oder Afghanistan abzuschieben. Begründet wurde das wahlweise mit der Menschenrechtslage dort, beziehungsweise damit, dass es ja niemanden gäbe, mit dem das verhandelt werden könnte. Seit heute früh ist das anders. Vom Flughafen in Leipzig hob eine Chartermaschine ab und brachte 28 Afghanen zurück in ihr Herkunftsland. Alles verurteilte Schwerverbrecher. Ann-Kathrin Büsker.
Sexualstraftaten, schwere Körperverletzungen, Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetze, dieser und anderer schwerer Straftaten hatten sich die 28 Männer strafbar gemacht, die heute nach Afghanistan abgeschoben wurden. Es ist die erste Abschiebung in das Land seit der Machtübernahme der Taliban. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte nach der Gewalttat von Mannheim angekündigt, solche Abschiebungen wieder möglich zu machen. Entsprechend zeigte er sich heute bei einem Wahlkampfauftritt in Sachsen zufrieden.
Und es ist ein klares Zeichen, wer Straftaten begeht, kann nicht darauf rechnen, dass wir ihn nicht abgeschoben kriegen, sondern wir werden Wege suchen, das zu tun, wie man in diesem Fall sieht.
Kein einfacher Weg, denn direkte Gespräche mit dem herrschenden Taliban-Regime will die Bundesregierung nicht eingehen. Es brauchte Mittelsleute. Dass Katar dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben könnte, wollte die Bundesregierung heute nicht bestätigen.
Ich bitte da auch um Verständnis. Wir müssen dort sehr sensible Gespräche führen. Deswegen werde ich auch nicht auf Details eingehen.
So SPD-Innenministerin Nancy Faeser. Der Abschiebeflug überlagert die Reaktionen auf das gestern von der Bundesregierung vorgestellte Sicherheitspaket. Neben neuen Waffenregeln und mehr Befugnissen für Sicherheitskräfte fokussiert die Regierung hier auf sogenannte Dublin-Flüchtlinge. Diesen sollen künftig die Sozialleistungen gestrichen werden, wenn ihre Ausreise in Aussicht steht, als Negativmotivation sozusagen. Grundsätzlich gilt, wer in Deutschland Asyl beantragt, hat meist andernorts europäischen Boden betreten. Hier müsste eigentlich Asyl beantragt werden. Doch dieses System funktioniert seit Jahren nicht. Flüchtlinge reisen weiter, Italien etwa verweigerte wiederholt die Rücknahme. Im Fall des Attentäters von Solingen hatte Bulgarien seine Rücknahme zugesichert, aber die Rückführung aus Deutschland scheiterte. Gestrichene Sozialleistungen sollen in solchen Fällen Druck aufbauen, das Land zu verlassen. Richtig so, findet FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle.
Ja, denn das Existenzminimum kann auch in einem anderen EU-Mitgliedsland sichergestellt werden, das für den Asylantrag dieses Menschen zuständig ist. Es geht ja beim Grundrecht auf Asyl nicht darum, sich einen Schutzort auszusuchen, sondern es geht darum, dass man auf der Flucht ist vor politischer Verfolgung und irgendwo auf der Welt Schutz bekommt.
Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hält diesen Vorstoß für rechtswidrig. Auch Teile der Grünen haben Bedenken. So erklärte die grüne Rechtspolitikerin Canan Bayram im Deutschlandfunk.
Das, was jetzt in der Ampel geeint wurde, geht meines Erachtens über die Schmerzgrenze der Grünen hinaus. Und meine Sorge ist, dass mit diesen Einigungen in der Tat Ankündigungen auf den Weg gebracht werden, aber die sind teilweise gar nicht umsetzbar rechtsstaatlich. Und teilweise helfen sie nicht wirklich.
Dass es gelingt, mit diesen Asylrechtsverschärfungen mehr Sicherheit in Deutschland zu schaffen, daran zweifelte auch linken Innenpolitikerin Clara Bünge am Rande der heutigen Sondersitzung des Innenausschusses. Die Maßnahmen seien
Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremisten. Keine dieser Maßnahmen wird dazu beitragen, dass solche Anschläge nicht doch noch mal stattfinden in Deutschland.
Ein Aspekt, der in der Diskussion bisher kaum berücksichtigt wird, wie der mutmaßliche Täter aus Solingen sich radikalisierte. Auf die Bedeutung dieser Radikalisierung wies auch Stefan Thome, Innenpolitiker der FDP, hin, der das Sicherheitspaket grundsätzlich begrüßte.
Die Fahndung nach Islamisten, das Verstehen, wie Menschen sich auch hier im Inland radikalisieren, durch Influencer, im Netz, in Moscheegemeinden, ist ein wichtiger Beitrag, um zu verhindern, dass solche Taten geschehen.
Der Union geht die Einigung der Bundesregierung nicht weit genug.
Uns fehlt die Begrenzung. Es sind kleine Trippelschritte, die Ampel hier vorschlägt, obwohl wir einen riesen Sprung brauchen.
Erklärte CDU-Innenpolitiker Alexander Trom am Rande des Innenausschusses. Andrea Lindholz, CSU, erklärte, dass im Grunde alle Dublin-Flüchtlinge aus Deutschland ausgewiesen werden müssten, also de facto fast alle Flüchtlinge in Deutschland. Die Zahl der aus ihrer Sicht von den Kommunen leistbaren Asylverfahren.
Das wäre für mich zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich null.
Ann-Kathrin Büsker fasste die Diskussion um die Asylregeln in Deutschland zusammen. Bislang galt ja, dass Menschen nicht nach Afghanistan abgeschoben wurden. Einerseits wegen der Menschenrechtslage dort, andererseits, weil es überhaupt keinen Vertragspartner auf der afghanischen Seite gibt. Heute nun, wie eben gehört, ist der erste Abschiebeflug nach Machtübernahme der Taliban Richtung Kabul gestartet. Ich konnte darüber mit dem Friedens- und Konfliktforscher Konrad Schetter sprechen. Guten Abend, Herr Schetter.
Guten Abend, Herr Schetter.
Guten Abend, Herr Fischer.
Jetzt ist also dieser Abschiebeflug in Afghanistan angekommen. 28 Straftäter aus Deutschland an Bord. Bislang hieß es ja immer, mit den Taliban verhandeln wir nicht. Wie ist denn diese Abschiebung zustande gekommen? Wer war denn auf der anderen Seite?
Also ich glaube, es sind zwei Ebenen. Zum einen hat man ja hier auch den Staat Katar einbezogen, der sehr gute Beziehungen zu den Taliban unterhält, hier auch sehr viele gute persönliche Beziehungen hat und hat sozusagen hiermit über Bande gespielt. Auf der anderen Seite gab es aber wohl auch in der Tat direkte Gespräche mit den Taliban. Und das ist natürlich ein interessanter Fakt, weil über die letzten Jahre es immer wieder hieß, nein, mit den Taliban sprechen wir nicht. Aber hier sind dann wohl doch informelle Kanäle genutzt worden, um das Gespräch mit den Taliban zu suchen. Mhm. Auf der Seite der Taliban dürfte es vor allem das Innenministerium sein, mit dem man gesprochen hat.
Also bei der Bundesregierung heißt das, oder in der Koalition heißt das, es gäbe technische Kontakte. Ist es das, was Sie gerade mit direkten Gesprächen bezeichnet haben? Und wissen Sie denn, wer da mit wem gesprochen hat?
Nein, ich glaube, das bleibt sozusagen auch im Verborgenen. Was interessant ist, ist natürlich, dass in den letzten Wochen immer wieder SPD-Politiker angemahnt haben, dass man mit den Taliban reden muss. Das heißt, es dürfte gerade in den außenpolitischen Kreisen in Deutschland schon Gesprächsthema gewesen sein, dass man hier eben diese sogenannten technischen Kontakte führt. Aber wer das genau war, ist mir nicht bekannt. Man weiß, das Innenministerium hatte ja Vertreter einer Usbekistan geschickt, um dort mit den Usbeken zu reden, ob über Usbekistan Afghanen zurückgeführt werden können, ob es hier auch eine Mission gab, auf der man mit den Taliban direkt gesprochen hat, weiß man nicht genau. Es gibt natürlich auch etwa die Europäische Union hat ja auch einen Vertreter in Kabul, dass es hierüber eben auch Kontakte und Kommunikationswege gibt.
Nun kommt also dieser Schwung von Deutschland nach Afghanistan, diese verurteilten Straftäter. Und wir hören ja, viele sind darunter, die wegen Sexualstraftaten, schwerer Gewalttaten verurteilt waren und hier im Gefängnis saßen. Wie werden denn solche Verbrechen in Afghanistan bestraft?
Da haben die Taliban sozusagen bisher keine ganz klare Linie. Das liegt daran, dass man natürlich hier der Scharia, also dem islamischen Recht, folgt, aber das natürlich nicht kodifiziert wird. Das heißt, hier gibt es keine ganz klaren Logiken, wie sozusagen hier eben verhandelt wird, sondern es wird sozusagen auf lokaler Ebene sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Man hat allerdings eben auch etwa Anfang des Jahres etwa auch Hinrichtungen gehabt, in diesem Fall eben von Mördern, zu denen es kam. Das heißt, die Scharia wird eigentlich angewandt. Und ich denke, hier dürfte eine der größten Befürchtungen liegen, dass man nun Straftäter zurückschickt und nun eben die Scharia angewandt wird und dann ein Recht zur Geltung kommt, das sozusagen dann eigentlich mit den humanitären oder humanen Ideen des Völkerrechts nicht zu verbinden ist.
Könnte das diesen Abgeschobenen also passieren?
Ich denke, dass das genau einer der Knackpunkte ist, wo die Bundesregierung gesagt hat, hier will man keine Garantien haben, dass so etwas nicht passiert. Denn für die Bundesregierung geht es ja auch darum, in Zukunft diese Abschiebeflüge durchzuführen. Und man will hier sicherlich von den Taliban Garantien haben, dass die irgendwie weggesperrt sind, egal was mit ihnen passiert. Aber dass es nicht zu solchen Bildern kommt, dass jetzt die Abgeschobenen da in Afghanistan hingerichtet werden oder ansonsten an der anderen brutalen Gesetze der Scharia Hand abschlagen und so weiter, was es da an Gräulichkeiten gibt, unterliegt.
Nun haben die Abgeschobenen ja pro Kopf 1.000 Euro Handgeld, wie es hier heißt, mitbekommen. Könnte dieses Handgeld sie dort vor Schlimmerem bewahren?
Ja, es ist die Frage, ob ihnen das Handgeld gleich sozusagen am Gate abgenommen wird. Das kann ja auch sehr, sehr gut sein. Das wird sich im Lauf vorher bei allen Afghanen herumgesprochen haben, dass sie mit diesen 1.000 Euro angekommen sind. Und es gibt sicherlich auch sehr viele Verwandte, Bekannte, die sich nun dort im Flughafen treffen und hoffen, von diesen 1.000 Euro, was ja in unserer Perspektive wenig ist, etwas abzubekommen. Ob es hier vielleicht auch Deals gibt, dass man sich damit rauskauft, auch das ist sehr gut möglich.
Bleiben wir mal bei der humanitären Lage im Land in Afghanistan. Wie ernst ist es dort um die Menschen bestellt, um deren Leben?
Ist, glaube ich, eine sehr komplexe Frage, die eben auch nicht ganz einfach beantwortet werden kann. Man kann erst mal sagen, auf der positiven Seite ist Afghanistan seit 2 Jahren kein Kriegsland mehr. Das ist ein entscheidender Unterschied. Das Land war seit 1979 ein Kriegsland und ist es nun eben seit über 40 Jahren nicht mehr. Das macht einen Unterschied. Wir als Friedens- und Konfliktforscher sagen, wenn es eben weniger als 1.000 Kriegstote gibt, ist es kein Kriegsland mehr. Das heißt, insgesamt diese große Gewalt, die gibt es in Afghanistan nicht. Gleichwohl ist es so, dass doch einige Gruppen, hier sind natürlich die Frauen als allererstes zu nennen, aber auch ethnische Minderheiten, Vertreter für Menschenrechte, alle unter den Taliban und vor allen Dingen deren Willkür leiden.
So wie Sie das jetzt beschrieben haben, müsste es ja nach unserem Verständnis eigentlich ausgeschlossen sein, Menschen dorthin abzuschieben.
Richtig. Ich glaube, das ist natürlich sozusagen das, wo wir das große Rechtsdilemma haben. Es gibt Vorstellungen von Menschenrechten, die eben auch gerade beim Flüchtlingsschutz eine ganz, ganz große Rolle spielen und schicken hier nun natürlich Menschen zurück in ein Land, in dem diese Menschenrechte nicht eingehalten werden und vor allen Dingen aufgrund dieser Willkür, man auch gar nicht weiß, werden die eingehalten, werden sie nicht eingehalten. Das ist sozusagen das ganz große Problem dabei. Weshalb eben die Bundesregierung auch so darauf drängt, dass sie Garantien haben. Ich würde auch davon ausgehen, dass sich die Taliban hierauf eingelassen haben. Denn die Taliban sind ja bis heute international nicht anerkannt und sehen sich nach einer internationalen Anerkennung und werden alles dafür tun, sich hier als zuverlässig in den Augen der internationalen Gemeinschaft zu zeigen.
Also Sie sagen, die Taliban haben möglicherweise einem Deal zugestimmt, den sie dann eventuell auch einhalten. Nun haben Sie eben auch gesagt, dass Katar einen ziemlichen Einfluss hat und Katar soll ja auch geholfen haben. Auch das Flugzeug kam ja aus Katar, das nach Afghanistan geflogen ist heute früh von Leipzig aus. Welchen Einfluss hat denn dieses Land? Geht da noch mehr? Also im Sinne, dass es eine gemäßigtere Zukunft für Afghanistan gibt, wenn sich Katar mehr einbringt?
Nein, ich glaube, das kann man sehr deutlich sagen. Die Taliban vermochten es in den letzten Jahren doch sehr viele Alliierte zu haben, vor allen Dingen in den Golfstaaten. Und da spielte eben der Tat Katar eine sehr große Rolle. Gleichwohl vermochte es die Taliban immer wieder, Katar gegen Saudi-Arabien auszuspielen. Die beiden Länder sind ja nicht gerade grün miteinander. Man hat Pakistan, man hat China, Russland, das heißt Iran. Es gibt sehr, sehr viele Länder, die sozusagen gegen versuchen, in Afghanistan Einfluss zu gewinnen, vor allen Dingen aus wirtschaftlichen Interessen. Und die Taliban nutzen sozusagen diese Interessen aus, haben aber auch immer wieder sehr deutlich gemacht, dass sie sich nicht hineinreden lassen. Erst letzte Woche haben die Taliban ihren ersten Kodex veröffentlicht, in dem sie deutlich machten, wie sozusagen die neue Ordnung gerade in Hinsicht von Frauen- und Männerverhalten aussehen sollte. Und da lassen sie sich überhaupt nicht reinreden.
Der Konflikt- und Friedensforscher Konrad Schetter und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. 3 Tote und 8 Verletzte, einige von ihnen schwer. Die Tat von Solingen hat ganz Deutschland erschüttert. Ein friedliches Fest an einem warmen Sommerabend wurde durch die Tat eines Einzelnen zum Albtraum für viele. Und nach dem ersten Schrecken kommt nun die politische Aufarbeitung des Vorfalls. Denn der mutmaßliche Täter war ein Asylbewerber, der eigentlich längst wieder hätte in Bulgarien sein müssen. Die Kritik an der zuständigen Ministerin Paul blieb bei der heutigen Sitzung noch moderat. Vermutlich auch, weil erst einmal der Opfer im Vordergrund standen.
Meine Damen und Herren, der Terror von Soling ist eine Zäsur. Entschlossenheit und Mut sind in dieser Stunde gefragt. Lassen Sie uns nun für einen Moment innehalten und der Opfer gedenken.
NRW-Landtagspräsident André Cooper, CDU, beginnt die Sondersitzung zum Anschlag von Soling mit einer Schweigeminute für die Opfer. Was Cooper eine Zäsur nennt, bezeichnet CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst in seiner Rede als Wendepunkt.
Dieser Anschlag hat unser Land mitten ins Herz getroffen. Wir sind mit unseren Gedanken und unseren Gebeten bei den Verletzten und bei den Angehörigen der Getöteten. Sie alle sollen wissen, sie sind nicht allein. Ganz Nordrhein-Westfalen trauert mit ihnen.
Als Konsequenz verspricht Wüst, Versäumnisse aufzuarbeiten und Strukturen zu verbessern. Verweist dann nach Berlin und fordert mehr Abschiebungen, auch nach Afghanistan.
Der Bund ist in eigener Verantwortung und in Europa gefordert, bei der Frage der irregulären Migration endlich zu wirksameren Lösungen zu kommen.
Oppositionsführer Jochen Ott von der SPD kritisiert, je schlechter es in Nordrhein-Westfalen laufe, desto eher verweise der Ministerpräsident auf den Bund. Dabei müsse auch sein Kabinett nach dem Anschlag von Solingen Fragen beantworten.
Wieso weiß das Innenministerium nicht, was in den Flüchtlingseinrichtungen vor sich geht? Wieso gibt es nicht in jeder Flüchtlingseinrichtung des Landes ein Präventionsprogramm, um eine Radikalisierung frühzeitig zu erkennen?
Mehr noch als CDU-Innenminister Herbert Reul steht Grünen-Integrationsministerin Josephine Paul in der Kritik. Die Opposition wirft ihr vor, in den Tagen nach dem Anschlag abgetaucht zu sein. Sie war erst 4 Tage später vor die Presse getreten. Vor allem aber müsse sie erklären, weshalb es nicht gelungen sei, den mutmaßlichen Täter schon im vergangenen Jahr nach Bulgarien abzuschieben. SPDler Ott mutmaßt, dass sie sich in ihrer bisherigen Amtszeit nicht um das Thema Rückführung gekümmert habe.
Wir mussten jetzt beim WDR lesen, dass sie sogar noch am Dienstag nach der Tat per E-Mail beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nachfragen ließen, wie das mit dem Dublin-Verfahren denn genau ginge. Herrscht bei Ihnen da völlige Ahnungslosigkeit?
Ott fordert zudem einen Sonderermittler zur schnellen Aufarbeitung des Anschlags von Solingen und einen neuen Zuschnitt der NRW-Ministerien. Die Abteilung Flucht müsse aus dem Familienministerium von Josephine Paul wieder im Innenministerium angesiedelt werden. Jedenfalls aber müsse die Integration von der Rückführung getrennt werden, so der SPD-Politiker. Paul antwortet auf den Vorwurf, abgetaucht gewesen zu sein, dass sie am Wochenende für eine Gedenkveranstaltung in Frankreich gewesen sei, ihren Besuch aber am Samstag abgebrochen habe. Und weil der Bürgermeister von Solingen um Ruhe für seine Stadt gebeten habe, habe sie sich entschlossen, diesen Wunsch zu respektieren und sei nicht in die Stadt gefahren. Auf die Frage nach der Verantwortung ihrer Behörden antwortet sie:
Wir werden weiter im vorliegenden Fall alle Steine umdrehen, um auch in unserer Landesverantwortlichkeit die Systeme weiter besser aufzustellen. Durch derartige Fälle wird deutlich, dass dieses Dublin-System, an dem so viele unterschiedliche Stellen beteiligt sind, ein mangelhaftes System ist.
Der Anschlag in Solingen wird das NRW-Landesparlament weiter beschäftigen. Die regierungstragenden Fraktionen von CDU und Grünen wollen einen Untersuchungsausschuss einsetzen.
Felicitas Böselager berichtete aus dem Düsseldorfer Landtag. Im deutschen Gesundheitssystem, da steckt immens viel Geld. Hauptsächlich das der Beitragszahler in den gesetzlichen Krankenkassen. Und damit werden Arztrechnungen, teure Medikamente, Krankenhauskosten, Löhne bezahlt. Mit der Folge, dass die Kosten immer weiter steigen. Das steht auch jetzt für fast alle uns bevor. Die gesetzlichen Kassen werden ihre Beiträge erhöhen müssen. Darauf bereitete Gesundheitsminister Lauterbach die Versicherten vor. Volker Fintermer.
Mit welchem Zuschlag bei den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung der Gesundheitsminister rechnet, hat Karl Lauterbach im Stern-Interview nicht verraten. Denn die konkreten Werte werden erst im Herbst nach den Beratungen des Schätzerkreises festgelegt. Aber fest steht schon länger, dass weitere Erhöhungen anstehen und das sowohl in der Kranken- wie auch in der Pflegeversicherung. Zu der Entwicklung bei den Krankenkassen sagte ein Sprecher des Gesundheitsministers heute,
dass durch die Krankenhausreform die Zusatzbeiträge steigen, hat der Bundesgesundheitsminister in den vergangenen Wochen und Monaten schon mehrfach gesagt. Wir sorgen damit dafür, dass die Tarifsteigerung für alle Berufsgruppen rückwirkend bereits 2024 ausgeglichen wird. Und mittelfristig wird es mit der Krankenhausreform zusätzliche Zuschläge und für den Umbau der Strukturen einen Transformationsfonds geben.
Das ist auch ein Hinweis darauf, dass der Gesundheitsminister wegen der nicht vorhandenen Spielräume im Bundeshaushalt die Finanzierung der Krankenhausreform auf die Krankenkassen und damit die Beitragszahler abwälzen will, was aber schon lange ein gern genutztes Mittel der Politik ist, um den Bundeshaushalt nicht zu strapazieren. Für die Versicherten heißt es nach dem derzeitigen Stand, dass sie für die Kranken- und Pflegeversicherung ab dem kommenden Jahr wohl mit einer Steigerung um einen ganzen Prozentpunkt rechnen müssen. Die gesetzlichen Krankenkassen sehen sich vor diesem Hintergrund einmal mehr als Ausputzer für nicht genügend durchdachte Reformkonzepte. Sie hatten in den zurückliegenden Jahren zwar erhebliche finanzielle Rücklagen aufgebaut, aber die sind in den Corona-Jahren und danach aufgebraucht worden, sodass weitere Reformprojekte, aber auch die höheren Tarifabschlüsse der jüngsten Vergangenheit nur über steigende Beiträge zu finanzieren sind. Florian Lanz, der Sprecher des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, erklärte dazu:
Zum Jahreswechsel erwarten wir erneut einen drastischen Beitragssatzanstieg. Und dafür haben wir kein Verständnis. Wer will, dass die gesetzliche Krankenversicherung, die immerhin 90% der Bevölkerung versichert und versorgt, das auch in Zukunft verlässlich machen kann, der darf doch die ökonomischen Notwendigkeiten und die finanziellen Möglichkeiten von Versicherten und von Arbeitgebern nicht völlig aus dem Blick verlieren.
Bei den gesetzlichen Kassen gibt es deshalb einen gewissen Unmut über den Verschiebebahnhof zu Lasten der Versicherten, der ja auch die Arbeitskosten in Deutschland erhöht, worüber sich auch die Arbeitgeberverbände beklagen. Auch der Verband der Ersatzkassen fordert die Rückkehr zu einer einnahmenorientierten Ausgabenpolitik, anstatt immer wieder in die Taschen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu greifen. Und vom Dachverband der Betriebskrankenkassen ist zu hören, die Reform des Gesundheitssystems sollte sich künftig stärker darauf konzentrieren, Effizienzreserven zu heben, anstatt die Versicherten zusätzlich zu belasten und die finanzielle Stabilität der Krankenkassen zu gefährden.
Volker Findhammer berichtete. Es ist 23 Uhr, 31 Minuten. Hier ist der Deutschlandfunk mit dem Journal von Mitternacht. Die Kurzberichte. Der Postdienstleister DHL warnt vor Brandsätzen in der Luftfracht. Michael Götschenberg.
In dieser Woche ging ein Warnhinweis des Bundesamts für Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamts an deutsche Unternehmen. Gewarnt wird vor Brandsätzen in Luftfrachtgut. Im DHL-Logistikzentrum in Leipzig war ein ganzer Container mit Luftfracht in Brand geraten. Offenbar, weil sich in einem Paket eine selbstzündende Brandvorrichtung befunden hatte, heißt es in Sicherheitskreisen. Darüber hinaus soll es weitere Fälle dieser Art geben, unter anderem in Großbritannien und den USA. In dem Warnhinweis von Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt heißt es, es müsse in Betracht gezogen werden, dass weitere Pakete mit unkonventionellen Brandvorrichtungen versendet worden seien oder noch versendet werden. In Deutschland hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen aufgenommen. Die Pakete wurden demnach von Privatpersonen verschickt und enthielten elektronische Geräte und Behältnisse mit Flüssigkeiten. Die hohen Kosten für den Versand hätten in einem wirtschaftlichen Missverhältnis zum Warenwert gestanden, heißt es in dem Warnhinweis. Von einem Zusammenhang mit russischen Sabotageakten ist in dem Warnhinweis nicht die Rede. Dies könne aber nicht ausgeschlossen werden, heißt es in Sicherheitskreisen. Dies erklärt auch, warum der Generalbundesanwalt Ermittlungen aufgenommen hat.
Vor dem Frankfurter Oberlandesgericht, da hat der Prozess gegen einen sogenannten Reichsbürger begonnen. Heike Borufka.
Angeklagt ist ein 62-Jähriger aus Gorxheimer Tal im Landkreis Bergstraße. Der Angeklagte hat für nächste Woche ein Geständnis angekündigt. Laut Anklage gehörte er zur Kaiserreich-Gruppe, die einen bundesweiten Stromausfall plante. Infrastruktur und vor allem die Medien sollten lahmgelegt werden. Minister Lauterbach sollte während einer Talkshow entführt werden. Der Angeklagte habe von den Plänen gewusst und seine Garage als Waffenlager angeboten. Er sagte heute, er lehne jede Form von Gewalt ab, schon weil er als Kind massiv misshandelt worden sei. Es zeichnet sich ab, dass eine Strafe zwischen knapp 3 und 3,5 Jahren im Raum steht.
Israel stimmt einer Feuerpause im Gazastreifen zu, um Kinder gegen Polio zu impfen. Charlotte Voss.
Es ist ein ambitioniertes Vorhaben und Israel hat seine Unterstützung zugesichert. Ab Sonntag soll im Gazastreifen geimpft werden, immer von 6 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags. In diesem Zeitraum gibt es keine Angriffe, so die Vereinbarung der federführenden Weltgesundheitsorganisation mit Israel. Sicherheit sei sowohl für die Impflinge und deren Familien als auch für die mehr als 2000 Helfer vor Ort wichtig, betonte Rick Peppercorn. Der WHO-Vertreter in Gaza war extra nach New York zu einer Pressekonferenz bei den Vereinten Nationen zugeschaltet worden. Alle müssten ungehindert zu den medizinischen Einrichtungen kommen, so Peppercorn, wohlgemerkt in einem massiv zerstörten Umfeld, in dem Hygienestandards kaum mehr einzuhalten seien. Dennoch sei er zuversichtlich, meinte Peppercorn weiter, auch dass die Absprachen zu den Feuerpausen eingehalten werden würden. Der zunächst auf 9 Tage ausgelegte Plan von WHO und anderen UN-Einrichtungen sieht vor, 640.000 Jungen und Mädchen zu impfen. Die ersten 3 Tage in Zentral, die nächsten 3 in Süd und die letzten 3 Tage in Nordgaza. In 4 Wochen beginnt dann die für den vollen Schutz notwendige 2. Runde. Am Ende soll eine Impfquote von 90% erreicht sein, um die Ausbreitung von Kinderlähmung innerhalb und außerhalb Gazas zu vermeiden.
Die Houthi-Rebellen zeigen auf einem Video Explosionen auf dem havarierten Tanker Sunyun im Roten Meer. Sabina Matai.
Es ist ein Werbevideo des Terrorismus, das Houthi-nahe Medien jetzt veröffentlichten. Vermummte in Tarnanzügen, bewaffnet mit Sturmgewehren, entern die verlassene Sunyun im Roten Meer. Die Aufnahmen zeigen massive Einschusslöcher an der Bordwand, dann werden offenbar Sprengsätze auf den Luken an Deck des griechischen Öltankers angebracht. Gleich darauf sind zeitgleich mindestens 6 Detonationen zu sehen, gefolgt von mehreren Bränden an Bord. Aus dem Off erschallt der vielstimmige Ruf »Sieg dem Islam, wir haben es vollbracht«. Die Aufnahmen werfen Fragen auf, etwa diese: Wann wurden sie gefilmt? Gleich nach dem Angriff der Miliz auf den Tanker Anfang letzter Woche oder erst später? Und warum veröffentlicht die Gruppe das Video ausgerechnet jetzt? Gerade hatte ein Sprecher der Terrororganisation erklärt, die Houthis gestatteten das Abschleppen des havarierten Tankers. Bislang hatte die Miliz das mit der Androhung von Gewalt verhindert. Nun soll sie nach Angaben der iranischen UN-Vertretung in New York aus humanitären und ökologischen Gründen zugestimmt haben. Die Sunyun hat 1 Million Barrel Rohöl geladen. Sollte es austreten, droht eine verheerende Ölpest im Roten Meer. Die EU-Mission Aspides erklärte allerdings am Mittwoch, noch sei kein Öl aus dem havarierten Schiff ausgetreten. Die Houthis gehören zur sogenannten Achse des Widerstands, die vom Iran angeführt wird. Sie kontrollieren weite Teile des Jemen und greifen seit Oktober immer wieder Handelsschiffe auf dem Roten Meer an. Angeblich aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen.
Und noch ein Blick auf die Entwicklungen zum Wochenschluss an der Frankfurter Börse. Jan Plate.
Neue US-Inflationszahlen und Daten zu den US-Konsumenten stützen die Aktienmärkte. Die US-Verbraucher haben sich zu Beginn der 2. Jahreshälfte wieder kauffreudiger gezeigt und ihre Konsumausgaben gesteigert. Der private Konsum ist die tragende Säule der US-Wirtschaft. Während der sogenannte PCE-Kernindex, der die schwankungsanfälligen Nahrungsmittel- und Energiekosten ausklammert, schwächer als gedacht ausgefallen ist. Diese Schwäche bei der Inflation macht Anlegern Hoffnung auf eine US-Zinssenkung im September. Das sollte die Wirtschaft stützen. Dazu ist in der Eurozone die Inflationsrate im August weiter zurückgegangen. Deswegen dürfte die Europäische Zentralbank, Experten zufolge, die Zinsen im September senken. Der DAX hat in diesem Umfeld heute ein neues Rekordhoch bei 18.971 Punkten erreicht. Zwar hat der DAX dann im Vergleich zu gestern kaum verändert, bei 18.907 Punkten geschlossen, aber über die Woche ergibt sich ein Plus von 1,5%. Nach dem anhaltenden Streit bei ThyssenKrupp um die Zukunft der Stahlsparte und nachdem gestern etliche Top-Manager zurückgetreten sind, hat die Bundesregierung die Konzernführung kritisiert. ThyssenKrupp-Aktien haben heute fast 1% verloren, seit Jahresanfang fast 50%.
Die Europäische Union versteht sich als Unterstützerin der Ukraine. In ihrem Kampf gegen den russischen Angriff versucht Brüssel, den europäischen Nachbarn zu stärken und zu stützen, mit Geld, mit Waffen und vor allem mit der Anbindung an Europa. Und so verhandelt Brüssel mit der Ukraine bereits über eine Mitgliedschaft in der EU, auch wenn die noch in weiter Ferne liegt. Und noch weiter weg ist die Aufnahme in die NATO. Aber auch hier sitzen Vertreter der Ukraine immer wieder mit am Tisch von Ministerrunden, so auch heute beim Treffen der Verteidigungsminister. Aus Brüssel, Klaus Remme.
Die Zukunft der Ausbildung ukrainischer Soldaten durch westliche Partnerländer, das war ein Schwerpunktthema der Verteidigungsminister. Im November muss das Mandat der laufenden Mission verlängert werden.
This is the most successful training mission ever done by the European Union.
Es sei die bisher erfolgreichste Ausbildungsmission der EU, so Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte. Die Soldaten werden vor allem in Deutschland und Polen ausgebildet. Das ursprüngliche Ziel, 60.000 bis Jahresende, soll auf 75.000 hochgesetzt werden. Die Frage, ob man nicht auch in der Ukraine selbst ausbilden kann, ist umstritten. Es sind vor allem politische Gründe, sagte Borrell mit Blick auf diejenigen, die skeptisch sind, die befürchten, damit Kriegsteilnehmer zu werden und die auf das Gefährdungspotenzial für Ausbildungszentren vor Ort verweisen, sowohl für die Ausbilder wie auch für die Soldaten. Es gibt Risiken, konzedierte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur, aber wenn es um kleine Gruppen geht, Entminungsaufgaben ausgebildet werden, dann sei das kein Problem. Man müsse den richtigen Mix finden. Vor allem müsste man einen Konsens finden. Den gibt es nicht und deshalb einigte man sich heute folgendermaßen.
We decided that the training will be as close as possible to Ukraine, but not in the Ukrainian territory.
So nah wie möglich an der Ukraine, aber nicht in der Ukraine. Dort soll aber ein Koordinationszentrum entstehen, um die Absprachen mit den Ukrainern, aber auch anderen multinationalen Organisationen zu erleichtern. Was heißt das konkret?
It's not very big. I don't know. 3, 4, 5 people, maybe 6. Military or civilian? Well, I suppose it will be mostly military.
Das wird sehr klein. 3, 4, 5, vielleicht 6 Leute. Vermutlich Militärs. Es soll ja um die Ausbildung von Soldaten gehen, erklärte Borrell. Auch die Auflagen für den Einsatz von westlichen Waffen mit großer Reichweite wurden heute wie gestern bei den Außenministern kontrovers diskutiert.
You cannot go to the boxing ring with one hand fighting.
Es ist nicht möglich, im Boxring mit nur einer Hand zu kämpfen, wiederholte Hanno Pevkur aus Estland einen viel zitierten Vergleich. Seit Monaten wird die Ukraine von Stellungen im russischen Hinterland beschossen, darf diese aber nicht mit weitreichenden Waffen aus den USA, Frankreich oder Großbritannien angreifen. Es bleibt eine nationale Entscheidung, erklärte Borrell heute Nachmittag. Er selbst würde die Auflagen jederzeit aufheben. Aber es ist nicht meine Entscheidung, so Borrell. Nur eines sei klar. Zu glauben, man befinde sich nach einer Erlaubnis für den Einsatz der Waffen im Krieg mit Russland, sei schlicht lächerlich. Wir, so der EU-Außenbeauftragte, unterstützen die Ukraine in ihrer Verteidigung.
We are not in war against Moscow. I think it's ridiculous to say that. We are supporting Ukraine.
Der EU-Außenbeauftragte Borrell im Beitrag von Klaus Remme. In den USA ist Wahlkampf um das Präsidentenamt. Auf dem glamourösen Parteitag in Chicago, da feierten die Demokraten den Übergang der Kandidatur von Joe Biden auf Kamala Harris. Nun sind die Dekorationen abgebaut und Harris muss jetzt ihre politischen Botschaften unters Wahlvolk bringen. Und das hat sie gestern in einer ersten TV-Show getan. Auf CNN musste sie ihre Souveränität beweisen. Und unser Korrespondent Sebastian Hesse meint, das hat ganz gut geklappt.
Democratic presidential nominee Kamala Harris and vice presidential nominee Tim Walz.
Hello.
Sie waren nur zu dritt in Kim's Café, einem Familienrestaurant in Savannah, Georgia. Und dennoch wirkte die Dreierrunde aus Kamala Harris, ihrem Kandidaten für die Vizepräsidentschaft Tim Walz und der CNN-Moderatorin Dana Bash nicht einsam. Weil die Chemie irgendwie stimmte, konnte Bash der so beherrschten und kontrollierten Ex-Staatsanwältin durchaus persönliche Momente entlocken, etwa den, als sie von Joe Bidens Rückzug erfuhr.
We had just had pancakes and, you know, Auntie, can I have more bacon? Yes, I'll make you more bacon. And then we were sitting down to do a puzzle and the phone rang and it was Joe Biden.
Harris erzählt, wie sie eines Sonntags mit ihrer Familie zusammensaß, Pfannkuchen mit Bacon essend und ein Puzzle legend, als Biden anrief und sie über seinen Entschluss informierte.
I asked him, are you sure? And he said yes. And that's how I learned about it.
Er sei sich sicher, habe Biden bekräftigt. Ob Harris ihn jedoch gedrängt hat, zu ihren Gunsten zu verzichten, darüber war nichts zu erfahren. Immerhin, weil die Atmosphäre weitestgehend wohlwollend war, konnte Bash auch Heikles ansprechen, die Meinungswechsel, die das Trump-Lager Harris genussvoll um die Ohren haut, etwa beim Reizthema Fracking, besonders wichtig im Bergbau- und Wechselwählerstaat Pennsylvania, ohne den weder Harris noch Trump gewinnen können. Würde sie die umstrittene Gas- und Ölfördermethode immer noch verbieten, wie sie es einst aus Klimaschutzgründen angekündigt hatte?
No, and I made that clear on the debate stage in 2020, that I would not ban fracking.
Nein, sie habe schon 2020 im Wahlkampf ihre Pro-Fracking-Haltung betont und daran habe sich bis heute nichts geändert. So versuchte sich Harris aus einer der wenigen unangenehmen Passagen zu winden. Aber sie habe doch einen Umschwung gemacht, hakte die Moderatorin nach.
The most important and most significant aspect of my policy perspective and decisions is my values have not changed.
Entscheidend sei, dass sie stets verlässlich bei ihren Wertvorstellungen geblieben sei, konterte Harris. Überhaupt Verlässlichkeit auch Tim Walz, der über weite Strecken einfach zurückhaltend neben den beiden Frauen saß, ging es in der Selbstdarstellung vor allem darum, ein Kumpeltyp zu sein, der eine verständliche Sprache spricht und das Herz am rechten Fleck hat.
I think people know me, they know who I am, they know where my heart is.
Und weil Harris Walz als Tandem mit Bodenhaftung wahrgenommen werden wollen, bejahte die amtierende Vizepräsidentin auch die Frage danach, ob sie jemanden aus dem gegnerischen Lager, einen Republikaner, ins Kabinett holen würde.
Will you appoint a Republican to your cabinet?
Yes, I would.
Und so sprach Kamala Harris über vieles, nur über einen so gut wie gar nicht, Donald Trump.
He suggested that you happened to turn black recently for political purposes.
Der habe ihr unlängst vorgeworfen, nur aus politischen Gründen zu behaupten, sie sei eine Schwarze. Harris winkte ab. Trumps sattsam bekanntes, ermüdendes Strategiepapier. Die nächste Frage, bitte.
Any same old tired playbook. Next question, please.
Reden wir über künstliche Intelligenz. Da kann ja schon viel passieren heutzutage. Sie kann Bilder komponieren, Filme drehen, Reden schreiben und vermutlich auch Radiosendungen moderieren. KI jedenfalls wird in unser zukünftiges Leben eingreifen. Der US-Bundesstaat Kalifornien will diese künstliche Intelligenz jetzt unter Kontrolle bringen. Sie soll keinen Schaden anrichten und dafür braucht sie einen Notausknopf, wie Nils Dampf berichtet.
I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong.
Wenn was mit dieser Technologie schief geht, dann richtig. Das hat Sam Altman letztes Jahr vor dem US-Kongress gesagt. Altman ist der Chef von OpenAI, die Firma, die ChatGPT entwickelt hat.
We think that regulatory intervention,
wir halten staatliche Regulierung für nötig, um Risiken zu minimieren. Bald könnte es soweit sein, zumindest in Kalifornien. Auf einheitliche Regeln fürs ganze Land konnte sich der Kongress in Washington noch nicht einigen, obwohl
it's a very high priority. Thank you, everybody.
Thank you.
Das eine hohe Priorität habe, hat US-Senator Chuck Schumer gesagt. Das kalifornische KI-Gesetz könnte zum Vorbild werden.
Das Ziel.
So that we can reduce the risk.
Wir wollen das Risiko verringern, sagt Scott Wiener. Er vertritt San Francisco im Senat von Kalifornien und hat das Gesetz mitgeschrieben. Er meint Risiken, die durch KI verursacht werden könnten.
Shutting down the electric
grid. Dass der Strom ausfällt, das Bankensystem angegriffen wird oder Biowaffen entwickelt werden. Wenn Whistleblower vor möglichen Gefahren durch künstliche Intelligenzen warnen, sollen sie durch das Gesetz besser geschützt werden. Ziel sei es nicht, die KI-Entwicklungen zu stoppen. KI-Systeme werden aber immer leistungsfähiger, deshalb wolle man die Kontrolle behalten, bevor was passiert. Wir haben das zum Beispiel bei Social Media Firmen gesehen, sagt Wiener. Die haben sich weiterentwickelt, wir haben einfach zugesehen und mussten dann hinterherrennen. Und machen das größtenteils auch heute noch.
Das Gesetz
würde ausschließlich sehr große Sprachmodelle betreffen, die mit riesigen Datenmengen gefüttert wurden. Groß bedeutet, die Entwicklung dieser Modelle muss mindestens 100 Millionen Dollar gekostet haben. Das neueste GPT-Modell von OpenAI zum Beispiel oder Gemini von Google Diese Modelle müssten dann vor der Veröffentlichung verpflichtend getestet werden. Auch kalifornische Behörden hätten mehr Einfluss. Der Generalstaatsanwalt könnte KI-Firmen verklagen, wenn durch die Verwendung deren Modelle zum Beispiel Menschen zu Schaden kommen. Sollte eine KI außer Kontrolle geraten, muss die Firma in der Lage sein, sie schnell abzuschalten. Das Gesetz verlangt sozusagen eine Art Notausknopf. Sprachmodelle ermöglichen es KI-Bots wie ChatGPT sehr schnell menschenähnliche Texte zu schreiben. Sie können aber auch Bilder oder Computercode generieren. Nutzende müssen dafür einen Textbefehl, einen sogenannten Prompt, eintippen.
Die Reaktion.
Seit Monaten wird über das Gesetz diskutiert. Gegenwind gab es für Wiener auch aus der eigenen, aus der Demokratischen Partei. Entwickler und Firmen könnten Kalifornien verlassen, um ihre KIs in anderen Bundesstaaten zu entwickeln. Ähnlich argumentieren auch die KI-Firmen selbst. Google und Meta zum Beispiel, auch OpenAI, wir erinnern uns, die Firma, deren Chef gesagt hat, wir halten staatliche Regulierung für nötig, um Risiken zu minimieren, kritisiert das Gesetz. Es gefährde die KI-Wettbewerbsfähigkeit der USA. Wenn Regulierung, dann für die ganzen USA, nicht für einzelne Bundesstaaten. Dem Sender Bloomberg hat Scott Wiener dazu gesagt, als wir in Kalifornien 2018 ein Datenschutzgesetz eingeführt haben, wollten auch alle den Staat verlassen. Das ist nicht passiert. Außerdem betreffe das Gesetz alle Firmen, die in Kalifornien Geschäfte machen. Es reiche also nicht, wenn die einfach ihren Hauptsitz innerhalb der USA verlegen. Sie müssten komplett auf Geschäfte mit den fast 40 Millionen Bewohnern Kaliforniens verzichten. Wiener bezweifelt, dass das passiert. Eine weitere Sorge der Tech-Konzerne betrifft sogenannte Open-Source-Modelle. Die können Entwickler weltweit und kostenlos nutzen, das lässt sich kaum kontrollieren. Firmen wie Meta fürchten, sie könnten für Anwendungen, die mit ihren Modellen entwickelt werden, haftbar gemacht werden.
Ein Bier, eine Zigarette mit anderen den Tag Revue passieren zu lassen. Nicht nur in Großbritannien ist das eine typische Vorstellung von Feierabend. Klar, auch hier in Deutschland, da muss man zum Rauchen vor die Tür. Aber in Außenbereichen, in Biergärten, da ist es noch möglich. Bei unseren Nachbarn allerdings könnte es für Raucher zumindest demnächst dick kommen, denn die Regierung in London prüft, ob der Zug an der Fluppe auch im Freien verboten werden kann. Franziska Hoppen.
Labour-Premierminister Keir Starmer macht keinen Hehl daraus, warum er dem Rauchen in Großbritannien den Kampf ansagen will. Rund 80.000 Menschen sterben nach Angaben des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS jedes Jahr, weil sie rauchen. Die Folgen gelten als Todesursache Nummer eins auf der Insel.
That's a preventable death. It's a huge burden on the NHS. And of course it's a burden on the taxpayer.
Diese Todesfälle seien vermeidbar. Sie seien eine riesige Last für den NHS und für den Steuerzahler, so Starmer. Denn der britische Gesundheitsdienst wird durch Steuereinnahmen finanziert. Derzeit zahlen Briten so hohe Steuern wie seit den 1940ern nicht mehr, was bei vielen Haushalten zu Unmut führt. Und gleichzeitig ist der NHS so marode, dass er quasi general überholt werden muss. Das Geld sitzt also nicht gerade locker für Raucherbeine und Raucherlunge.
We want to move essentially to a society in which there is no smoking,
sagt Jackie Smith, Bildungsstaatssekretärin der Labour-Partei, im Interview mit der BBC. Labour wolle sich dafür einsetzen, dass gar nicht mehr geraucht würde. Dem Moderator fielen daraufhin etliche Dinge ein, die ebenfalls gesundheitsschädigend seien. Übergewicht zum Beispiel.
There's obesity, Jackie Smith, and you know it well. So if that is the principle, will you ban crisps? Are you going to ban chocolate? Are you going to ban alcohol? Are you going to ban all the other things that kill us?
Ob Labour demnächst auch Chips verbieten wolle, Schokolade, Alkohol und all die anderen Dinge, die uns umbringen würden. Man denke über Werbeverbote nach, räumte Smith ein. Gesundheitsexperten begrüßen Labours Strenge beim Rauchen.
Due to the huge difference and the huge impact that smoking causes, smoking is being prioritized and that is right,
sagt Leila McKay von der NHS Confederation, der Mitgliederorganisation des Gesundheitsdienstes. Rauchen habe einen riesigen Einfluss auf die Gesundheit, dass die Eindämmung in Labours Plänen priorisiert werde, sei richtig. Premierminister Keir Starmer hatte verkündet, prüfen zu wollen, ob das Rauchen in Biergärten von Pubs verboten werden könne. Nach Medienberichten geht es auch um Gärten von Restaurants, um Parks und zum Beispiel Sportplätze. Konkret ist das alles noch nicht, aber Pubbesitzer sind jetzt schon verärgert, so wie Simon Cotton, dem mehrere Pubs in York gehören.
I think it's another restriction on hospitality, trying to survive, going to impact our sales, and it takes away the freedom of choice for people who want to do something outside.
Noch eine Auflage, sagt Cotton, für Pubs, die ohnehin im Überlebensmodus seien. Das werde den Verkauf von Alkohol beeinträchtigen und Menschen die Freiheit nehmen, die gerne draußen seien. Allein in diesem Jahr schlossen zuletzt rund 80 Pubs pro Monat in England und Wales. Für viele Briten ist der Alkohol zu teuer. Die, die noch regelmäßig kommen, haben gemischte Reaktionen auf Starmers Pläne. Sagt dieser Pubbesucher einem Channel 4 Reporter. Könnten Sie nicht einfach mal entspannen? Bier und Zigarette, das sei wie Roastbeef mit Yorkshire Pudding, das gehöre einfach zusammen. Einen anderen Pubgänger nervt der Zigarettenrauch vom Nachbartisch.
And I have to say that I'm anti-smoking.
Er sei gegen das Rauchen. Nun diskutieren viele in Großbritannien, wie weit der Staat in die Freiheit seiner Bürgerinnen und Bürger eingreifen darf. Rund 6,4 Millionen Briten greifen regelmäßig zur Zigarette.
Der britische Premierminister warnt, Rauchen schadet ihrer Gesundheit. Und damit sind wir bei der Presseschau im Deutschlandfunk. Eine Auswahl der Kommentare aus den Zeitungen hat Jan Altmann zusammengestellt, präsentiert von Christian Rex.
Die Zeitungskommentare beschäftigen sich unter anderem mit der Abschiebung von 28 Afghanen aus Deutschland in ihr Herkunftsland. Der Reutlinger Generalanzeiger erläutert: Über einen zwielichtigen Vermittler wurden Straftäter in ein Land abgeschoben, in dem die Scharia herrscht. Was dort mit ihnen geschieht? Als Helden gefeiert oder gesteinigt? Das will man wohl lieber nicht so genau wissen. Die Glocke aus Oelde findet: Wer in Deutschland schlimmste Straftaten begeht und die einheimische Bevölkerung terrorisiert, hat sein Schutzrecht verwirkt und hier spätestens nach Verbüßung seiner Strafe nichts mehr zu suchen. Der Südkurier aus Konstanz meint, die Bundesregierung habe sich in die Rolle des Bittstellers begeben. Für die katastrophalen Zustände in Afghanistan, insbesondere für Frauen und alle anderen, die von den Taliban bekämpft werden, heißt das nichts. Die Bedingungen für die künftige Zusammenarbeit stellt jetzt nicht mehr Berlin, sondern die Islamisten in Kabul, die ihr eigenes Volk behandeln wie Vieh. Dagegen hebt die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt/Oder hervor: Die Regierung zeigt, dass sie diplomatischer Mittel mächtig ist. Sie bediente sich des Vermittlers Katar, um das Taliban-Assad-Dilemma zu umgehen, das bislang Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien unmöglich machte. Künftig könnten auch andere einflussreiche Staaten der Region die Vermittlerrolle übernehmen. Aus Sicht der Zeitung Die Welt bleibt bei der Abschiebeaktion ein schaler Beigeschmack. Das fängt mit der Symbolik des Handgelds an, das jeder dieser Straftäter erhalten hat, und es endet damit, dass man sich fragen muss, warum nicht abgeschoben werden konnte, eben bevor ein 11-jähriges Mädchen vergewaltigt wurde. Zudem erscheint das Timing zumindest verdächtig, 2 Tage vor den Wahlen in Thüringen und Sachsen. Thema in der Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem der Donaukurier aus Ingolstadt gehört, ist das erste TV-Interview der US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Der Auftritt bei CNN, einem den Demokraten wohlgesonnenen Sender, war sicher keine Offenbarung, aber auch kein peinlicher Flop. Heikle Themen wie Migration und Fracking meisterte sie unfallfrei mit der volksnahen Ankündigung, hart gegen irreguläre Einwanderung vorgehen zu wollen. Nicht mit Bravour, aber doch souverän habe Harris das Interview gemeistert, bilanziert auch die Neue Osnabrücker Zeitung. Inhaltlich gab sie sich so präzise wie nötig und so allgemein wie möglich. Familien unterstützen, mittelständische Wirtschaft stärken, Migration eindämmen, Klimawandel bekämpfen, Solidarität mit Israel. Was eine Wahlkämpferin so sagen muss.
Dankeschön, soweit die Presseschau im Deutschlandfunk. Das war der Tag. Mit Jochen Fischer im Studio. Kommen Sie gut durch die Nacht.